Steuerung Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda van Rennings.
Ich bin Christoph Größmann.
Und wir sind heute zu Gast bei Raisin und sprechen jetzt mit dem CEO und Gründer Tamás Georg Atze. Hallo Tamás.
Hallo, grüße euch.
Raisin ist ein erfolgreiches Berliner Fintech und hat dieses Jahr bereits zweimal Schlagzeilen gemacht, damit das ihr ganz erfolgreich Geld von Investoren eingesammelt hat, darunter auch PayPal und Goldman Sachs. Und wir wollen heute darüber sprechen, was Raisin zum einen genau macht, wohin die Reise da auch noch geht, wie man ein Startup so erfolgreich aufbaut und auch wie der Finanzmarkt durch die Digitalisierung sich noch weiter verändern wird.
Genau, und bevor wir damit einsteigen, möchten wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb wäre es super, wenn du uns am Anfang ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählst. Was hast du bisher gemacht? Wie bist du im Endeffekt eigentlich zu Raisin gekommen?
Sehr gerne. Also ich komme aus Georgien, das kann man unschwer an meinem Nachnamen erkennen. Zumindest die Eingeweihten würden das tun. Bin dort aufgewachsen, habe auch dort studiert und bin zur Promotion nach Deutschland gekommen, hatte damals ein DAD-Stipendium und habe neben der Promotion auch noch Jura studiert parallel und am Ende auch nicht gewusst, was ich eigentlich wirklich machen will und bin wie so viele bei einer Beratung gelandet, war dann insgesamt 10 Jahre bei McKinsey und habe in der Tat Finanzunternehmen, meistens Banken, ein wenig auch Versicherer beraten, im breiten Spektrum von Fragen von in der Tat Digitalisierung bis Produktstrategien bis Segmentstrategien und bin nach meinem McKinsey Station dann zu der Gründung gekommen. Gegründet habe ich mit 2 Ex-Kollegen, auch beide von McKinsey. Auch weitere Ex-Kollegen von McKinsey sind bei uns in der Firma. Das Thema, womit sich Raisin beschäftigt, in der Tat Anlage, war auch das Thema, womit ich mich schwerpunktmäßig bei McKinsey beschäftigt habe, war für das Thema in der EMEA-Region seit 2008 auch verantwortlich. Mhm.
Du hast schon in frühen Jahren sehr viel gemacht. Wenn man das vergleicht mit anderen jungen Menschen, bist du schon sehr früh in der Schule weit gewesen, hast sehr früh auch schon promoviert. Was man liest, hast du dein Abitur schon mit 12 Jahren gemacht und das Studium mit 15 Jahren angefangen. Da fragen wir uns natürlich, wie schafft man sowas so früh schon so schnell überall, das zu erreichen, wofür andere dann doch deutlich länger brauchen?
Genau, also ich fahre in der Schule in der Tat schneller. Ich habe 4 Klassen insgesamt rausgelassen, musste dann jedes Jahr die Fächer als Prüfung ablegen im Sommer und war dann mit 12 fertig mit der Schule, war dann mit 15 mit dem Studium fertig, also war in der Tat vor Volljährigkeit dann fertig studiert, was dazu geführt hat, dass ich auch weder wusste, was ich machen will, noch wahrscheinlich auch von der Reife her soweit war und deswegen auch dieses Thema Zweitstudium und Promotion dann auch hingelegt habe nach einem Jahr Berufserfahrung dazwischen. Insgesamt hat es dann geholfen später oder nicht? Ich glaube, ich war tatsächlich in der schulischen Leistung relativ gut und schnell in der Auffassung das ist den Lehrern auch relativ früh aufgefallen. Ich habe Schach gespielt von Kleinstalter und das hilft ja bei logischen Denken und bei Mathe. Also das heißt, das war auch meine Neigung dann auch vom frühen Alter.
Mhm. Und wann ist dann irgendwann die Idee gereift, was Eigenes zu gründen? Hattest du das schon in frühen Jahren und dann den Gedanken, irgendwann mache ich das mal? Oder ist es dann doch viel später erst gekommen? Wie bist du dazu gekommen, dann tatsächlich was Eigenes auf die Beine zu stellen?
Ich bin auf die Idee selber bin ich so ungefähr 2007, 2008 gekommen, habe dann lange überlegt, also insgesamt dann über 5 Jahre und die Idee zuerst ad acta gelegt. Ich glaube, da hat auch die Gründung eigentlich nicht reingepasst. Ich war auch sehr glücklich eigentlich mit meinem beruflichen Werdegang, fand auch die Aufgabe bei McKinsey sehr spannend. Die Entscheidung ist gereift, als zum einen ich überlegt habe, nach 10 Jahren Karriere als Berater, was macht man danach? Ich war damals noch, also viel jünger als heute, war knapp über 30 Und da ist natürlich ein Risiko der Komplettpleite jetzt oder der Bruchlandung bei dem nächsten Karriereschritt zu nehmen, also man ist tragfähiger als im späteren Alter. Heutzutage jetzt mit Familie und Kind und allem drum und dran würde die Entscheidung wahrscheinlich anders ausfallen. Also deshalb war ich bereit, sehr viel Risiko auf mich zu nehmen, und zugleich fand es auch spannend und aufregend mit Freunden, so darf man meine Mitgründer nennen, waren damals schon befreundet, dann was Neues zu wagen. Deshalb, ich fand's cool, ich dachte, entweder jetzt oder später wahrscheinlich nicht.
Du bist aus Georgien nach Deutschland gekommen. War das dann naheliegend, in Berlin auch zu gründen, oder hätte es vielleicht auch einen anderen guten Standort gegeben? Wie ist dann Berlin daraus geworden?
Ja, also ich bin, ich habe in Gießen studiert. Also ich bin, Berlin war für mich eine zweite Station in Deutschland. Ich bin 2003 aus Hessen hierher gezogen. Und ich fand Berlin, damals war Berlin auch ein bisschen anders als heute, war noch etwas wilder, und ich fand es total spannend, aufregend. Ich fand es super interkulturell. Es schien alles möglich. Man war natürlich auch deutlich jünger. Also von daher, Berlin erschien mir von den deutschen Städten als die europäischste oder internationalste Stadt. Bei der Gründung war München tatsächlich stand zur Wahl an, weil meine beiden Mitgründer damals in München lebten. Das war auch die erste Option. Also erste Option heißt unser kleines Büro beziehungsweise der Keller, wo wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, der war auch in der Tat in München. Was aber relativ schnell auch meinen Mitgründern klar wurde, dass München sowohl von Talents, also im Sinne von wie einfach ist es, Leute zu rekrutieren, wie auch von sonstigen Kosten, sei es jetzt Bürokosten, deutlich über dem Niveau von Berlin liegt. Was für mich natürlich sehr gut war. Also ich musste mich dann auch nicht verändern. So sind wir dann, haben wir in Berlin gestartet, und sowohl Frank als Erster und Michael etwas später sind dann nach Berlin gezogen.
Wir wollen später nochmal über das Thema Fachkräfte und auch Berlin als Standort für Startups nochmal genauer sprechen. Zuerst fände ich es aber nochmal spannend, dass wir uns Raisin, oder in Deutschland seid ihr bekannt als Weltsparen, anschauen. Klär uns doch mal, was euer Geschäftsmodell ist, wen ihr damit ansprecht, und auch so ein bisschen, wie es letzten Endes wirklich zu der Idee kam, so ein Geschäftsmodell dann auch umzusetzen.
Mhm. Ich würde es folgendermaßen beschreiben, und zwar, was Raisin eigentlich erreichen will, ist das Sparen und Investieren für Menschen in Europa sehr einfach, transparent und gewinnbringend wird. Was heißt das im Konkreten? Das heißt, dass wir für die häufigsten Anlageklassen, also das, was die Haushalte am meisten nutzen als ihre Anlage, eine große Auswahl von Produkten mit führenden Zinsen oder mit führender Rendite zu möglichst geringen oder gar keinen Kosten an Kunden weiterleiten. Dies alles mit einem Login, also das heißt sehr convenient für den Kunden, mit einer Anmeldung tun und zugleich die für den Kunden auch digital maximal verfügbar sind. Also das heißt online und über Callcenter. Was heißt es jetzt konkret, oder was ist die Value Proposition? Wir haben in Deutschland über mehrere hundert Produkte auf der Plattform verfügbar, darunter führende Zinsprodukte aus dem Fest- und Tagesgeldbereich. Wir haben Fremdwährungskonten. Wir haben ETF- und Indexfondsportfolien zum geringsten Preis und auch sehr kleine Anlagesumme. Das heißt, die häufigsten Anlagenklassen, sowohl Kapitalmarkt wie auch Bankeinlagen, kann der Kunde bei uns tatsächlich die besten Produkte vorfinden, beziehungsweise die Produkte zum geringsten Kostensatz. Warum machen wir das, oder was ist die Lücke, die wir sehen, ist, dass tatsächlich für Banken diese Bereich der Anlage, der am wenigsten interessanter ist. Zum einen die Niedrigzinsen. Natürlich sind die größeren Banken, die Filialnetzwerk unterhalten, auch überliquide. Also die brauchen eigentlich Kundeneinlagen gar nicht, drohen tagtäglich mit der Einführung von Negativzinsen. Zum anderen ist es auch so, dass diese Bereich der Kunden, die jetzt nicht reich genug für eine Wealth-Management-Dienstleistung sind, aber zugleich auch was zur Seite gelegt haben, der ist für die Banken entweder weniger interessant oder genau der Bereich, den die Berater sich nehmen und versuchen, über relativ hohe Gebühren aktiv gemanagte Produkte ranzubringen oder tatsächlich auch einzelne Aktien oder Titel. Das heißt, entweder wird der Kunde gar nicht ernst genommen und hat gar keinen Zugang zu sinnvollen Produkten, oder wenn er ernst genommen wird, dann werden ihm sehr teure Produkte nahegelegt. Und genau diesen Kunden wollen wir Einfachheit, Transparenz, gute Produkte anbieten.
Das heißt, ihr habt, du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch so eine, im Prinzip eine Lücke gefunden, die für Banken, das Geschäftsmodell für Banken gar nicht so spannend ist. Wen seht ihr denn da letztendlich als Wettbewerber? Wen seht ihr vielleicht auch als Kooperationspartner? Also auch bei Banken, wie ordnet ihr die ein? Aber gibt es auch noch andere Player, die ihr entweder als Wettbewerber seht oder halt als Kooperationspartner?
Also am Ende sehen wir alle, wir erschaffen, was man heutzutage Plattform oder Ökosystem nennt. Das heißt, wir sehen alles, alle Banken als potenzielle Partner, auch alle Finanzdienstleister. Wir kooperieren auch mit sehr vielen. Also zum einen gibt es Banken, die sind meistens spezialisierte Institute, die Funding oder Liquidität von Kunden einsammeln wollen. Das ist beispielsweise in Deutschland Signal Iduna Bausparkasse, die unser Partner ist, oder Solaris Bank aus Frankfurt. Die haben typischerweise keine Filialen, haben spezialisiertes Geschäft, haben auch keine ausgebauten Online-Kanäle und kooperieren gerne mit uns. Also das heißt, wir erlauben denen einfach und skalierbar Kundengeld am Markt einzusammeln. Zum anderen gibt es natürlich auch Großbanken, und mit denen haben wir ein anderes Kooperationsmodell. Also beispielsweise mit der Commerzbank kooperieren wir im Firmenkundengeschäft. Und die Commerzbankkunden können einfach über uns im Hintergrund die Anlage bei Drittbanken tätigen. Also das heißt, theoretisch können wir mit jeder Bank in Europa kooperieren. Entweder führen wir den Kundengeld zu oder helfen wir deren Kunden, Anlagen bei Drittbanken zu tätigen. Sehen uns jetzt nicht primär im Wettbewerb, weil wir tatsächlich auf beiden Seiten auch Mehrwert erschaffen. Natürlich ist das so, dass wer ist sonst in diesem Feld? Das sind typischerweise Autobanken wie Renault Bank, wie PSA. Das sind inländische und ausländische spezialisierte Institute, die zum Teil jetzt nicht über uns abrufbar sind, wie beispielsweise Rabobank. Also es gibt Wettbewerb oder Crédit Agricole, Consumer Finance. Mit vielen von diesen Playern sprechen wir, und am liebsten würden wir alle gerne in unser Ökosystem reinbringen. Aus der Bankensicht ist auch ein No-Regret, dem Kunden auch über unseren Kanal gute Produkte anzubieten.
Du hast vorhin erzählt, dass ihr in der Garage im Kellerraum in München gestartet seid. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen? Also kann man sich das echt vorstellen? 3 Leute, eine Werkbank, ein Rechner, oder wie ging es dann los? Und wie
habt ihr
es
geschafft? Ja, wir hatten schon 3 Rechner, dafür hat das Geld gereicht. das war tatsächlich, also Michael, einer meiner Mitgründer, kommt auch aus München und hat damals bei seiner Oma gewohnt, und sie hatte einen freistehenden Keller. Das heißt, das war auch, ich war damals offiziell bei McKinsey angestellt und war auch als Partner tatsächlich unterwegs, also ich hatte auch zu tun. Aber Michael und Frank hatten sich schon halbwegs freigenommen. Das heißt, die waren die meiste Zeit dann quasi schon in unserem Kellerbüro. Ich versuchte, so viel Zeit wie möglich da rauszuschneiden, dass ich dann auch mit im Kellerbüro saß. Der Keller hatte große Vorteile. Also die Oma von Michael hat gerne gekocht, und das auch sehr gut. Also das heißt, das Catering war super. Da hatten wir auch, es gab auch kein Deliveroo damals, heute auch nicht mehr. Aber das war super. Was weniger gut war, war der Handyempfang im Keller. Da hatten wir wirkliche Probleme, weil wir zum Teil sowohl Geldgeber wie auch potenzielle Bankpartner angerufen hatten, und dann war die Verbindung dann etwas nicht so gut, was in Deutschland in großen Teilen ja auch so ist, also nicht nur in Münchner Vorstädten. Also deshalb hatte Vor- und Nachteile. Das Modell war natürlich sehr heimelig und schön, aber weder skalierbar noch irgendwie sinnvoll präsentierbar nach außen. Deshalb sind wir nach Berlin gezogen. Da hatten wir allerdings auch, da hieß da nicht mehr Keller, sondern Souterrain. Also da hatten wir einen kleinen Fensterschlitz. Und mit dem ersten Büro sind wir dann auch bis zum Launch oder bis zum Start dann dort geblieben.
Und jetzt sitzt ihr im Prenzlauer Berg in einem recht großen Büro, was gar nicht mehr nach Sutre oder Keller aussieht. Und ja, ich habe es am Anfang gesagt, ihr habt dieses Jahr ja auch Schlagzeilen schon gemacht. Ihr habt recht viel Geld eingesammelt. Wohin geht denn dann die Reise jetzt? Also ihr seid ja schon stark gewachsen, aber was sind so die nächsten Schritte? Was können wir von Raisin noch erwarten?
Also wir erweitern das Geschäftsmodell entlang mehreren Dimensionen. Das auch schon seit 3-4 Jahren. Also das heißt, das war so ein bisschen abzusehen oder vorgezeichnet. Wir haben zum einen die Dienstleistung in immer mehr Ländern angeboten. Wir sind in Deutschland gestartet, sind dann nach Österreich und Frankreich gegangen, sind mittlerweile in UK, in Spanien, als letztes in Holland gestartet und starten kürzlich in Irland mit dem Angebot. Das heißt, das sind die Plattformen, die wir aufbauen, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, wo wir die Kunden aus diesen Ländern gezielt ansprechen, dafür auch Werbung machen, mit Affiliates aus diesen Ländern zusammenarbeiten und sonstigen Finanzintermediären. Wir haben außerdem PlattformRaisin.com. Da können wir Kunden aus allen 31 EWA-Ländern anlegen. Das heißt, grundsätzlich kann jeder ein Konto öffnen in seiner eigenen Sprache und mit mehr Dienstleistung geht es halt tatsächlich in diesen bislang 7, dann bald 8 Ländern. Das heißt, wir werden weiter expandieren. Das nächste, was ansteht, ist Irland. Wir haben auch schon US-Expansionspläne bekannt gegeben. Wir werden in den USA in den nächsten Quartalen unsere Tätigkeit aufnehmen. Auf der Kundensegmentseite haben wir unsere Dienstleistung für Geschäftskunden in Deutschland eröffnet. Wir haben es ursprünglich tatsächlich mit den einfachen Rechtsformen angefangen, mit GmbHs und UGs. Wir haben auf der Seite in der Commerzbank-Zusammenarbeit haben wir tatsächlich auch die Rechtsform erweitert und wir arbeiten weiter daran, mehr Kundenarten oder Kundensegmenten die Dienstleistung zu bringen. Zum Teil ist es auch so, dass bei KMUs und Firmenkunden die Problematik noch viel größer ist. Die haben heute Negativzinsen anders als Privatkunden. Das heißt, da ist der Druck etwas höher, nach Alternativen sich umzuschauen. Auf der Produktseite haben wir die Produktpalette erweitert. Wir haben vor 2 Jahren echtes Tagesgeld eingeführt auf der Plattform. Das bringen wir in neue Länder rein. Davon abgesehen haben wir unsere Weltinvest-Portfolios in Deutschland gestartet. Dort haben wir den Zugang sehr weit geöffnet dieses Jahr. Also das heißt, beispielsweise kann man einen Sparplan bei uns ab 50 Euro einrichten zu All-In-Kosten von unter 0,5%. Das heißt inklusive ETF und Indexvorkosten, was in Deutschland einmalig ist. Also das heißt, die Reise geht in allen 3 Dimensionen weiter. Also sowohl regionale Expansion wie auch die Produkterweiterung, wie auch die Segmente zu öffnen. Und genau. Das wollen wir mit dem Funding dann auch weiterverfolgen.
Lass uns ein bisschen drüber sprechen, wie ihr das alles geschafft habt. Also ihr seid sehr erfolgreich unterwegs. Jetzt gibt's viele Gründer, die wahrscheinlich ähnlich erfolgreich sein möchten. Wenn ihr so viel Geld einsammelt, wie macht ihr das dann? Wie überzeugt ihr Investoren von eurem Geschäftsmodell? Das ist sicherlich am Anfang schwieriger als zum jetzigen Zeitpunkt ist. Aber wenn ihr mittlerweile Millionensummen eingesammelt habt, wie geht ihr da dran an mögliche Investoren und was sind vielleicht auch Tipps?
Ich glaube, was uns in Deutschland insgesamt schwerer fällt, als es jetzt im anglosächsischen Raum ist, ist die große Vision zu verkaufen und zu erläutern. Und damit haben wir auch gekämpft, aber ich glaube, eins, was man bei McKinsey mitnimmt, ist tatsächlich gutes Storylining zu können. Also technisch konnten wir das. Natürlich scheut man sich so Weltherrschaftspläne aufzumalen, aber am Ende kommt man nicht umhin, wenn man mit US-Investoren spricht, die Vision groß auszumalen. Das ist das Erste und ich glaube wahrscheinlich das Schwierigste kulturell für die Gründer in Deutschland. Das Zweite ist, wir haben am Ende, anders als viele andere Geschäftsmodelle, eigentlich einen sehr gesunden Kern. Also Tagesgeld und Festgeld ist eigentlich die größte Anlageklasse europaweit. Das heißt, wenn man jetzt das Gesamtvermögen der privaten Haushalte nimmt, ist über 50%. Das sind circa 12 Trillionen Euro genau in diese Produktgruppe. Das heißt, es gibt einen sehr guten Kern des Geschäftsmodells und den können wir auch mit gesunden Wirtschaftsfaktoren oder Parametern betreiben. Das heißt, bei uns gab es eigentlich nie die Frage darum, ob der Kern des Geschäftsmodells Sinn macht und der Eintritt dort Sinn macht. Was ein bisschen anders ist als bei vielen anderen, die eigentlich über eine andere Ecke reinkommen und versuchen, sich dann quasi über die Geschäftsmodellerweiterung dann in einen Zielzustand reinzustoßen. Bei uns war schon, also wir bauen eigentlich aus einem gesunden Kern. Das war auch positiv bei den Investoren. Das dritte ist, was bei uns natürlich die Frage war, funktionieren bei uns Netzwerkeffekte? Also kommen mehr Banken, weil mehr Kunden da sind und sind mehr Kunden, weil mehr Banken da sind? Das war am Anfang unklar. Wir sind mit einer Bank gestartet, mit einem Festgeldprodukt. Also nicht gar nicht so anders als jede andere Bank. Und das hat sich aber schon in den letzten Jahren gezeigt, dass die Vielfalt der Angebote die Kunden anzieht und zugleich mehr Kunden auch größere Banken anziehen, weil es natürlich qua Größenverhältnis für die auch interessanter wird, bei uns auf der Plattform mitzumachen. Das heißt, dass diese Netzwerkeffekte kommt uns und dem Geschäftsmodell zugute, weil wir automatisch auf beiden Seiten dann Größenvorteile gewinnen. Das Letzte und das Wichtigste ist, glaube ich, wir haben vom Anfang an auf das Team geachtet, also sowohl das Gründerteam, das eine ist das Vertrauen, aber auch die Qualität der Leute, und so haben wir das Team weiter ausgebaut. Wir haben ein sehr zufriedenes Team, wir haben zugleich ein sehr fähiges, etwas älteres Team auch durch verschiedene Funktionen, und das ist im Finanzbereich eigentlich ganz gut, weil die Investoren wollen ja keine Unsicherheit, wollen keine Compliance-Fragen, wollen keine Serviceausfälle, kein Kunde kommt nicht an ihr Geld oder ähnliches. Und das hatten wir bislang auch nicht und sind dafür da, dass wir operationell zu 100% für die Qualität einstehen. Und dann kommt der Rest.
Mhm. Deshalb, ihr habt am Anfang auch ganz klassisch Pitch-Decks erstellt und habt das vorgestellt oder irgendwo hingeschickt?
Ja, wir hatten also ursprünglich ganz am Anfang, das heißt in der Seed-Runde, sind wir natürlich auch auf die Leute, die wir kennen. Also das heißt privates Netzwerk zugegangen. Da haben wir die Investition, die relativ hoch war, damals, also waren es 2 Millionen Euro, schnell zusammenbekommen. Und der erste Lackmustest war tatsächlich, kriegen wir dann externes Funding. Und dort waren wir gerade beim Pitch-Deck zusammenstellen, als Index auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir uns treffen würden. Und dann bin ich in der gleichen Woche nach Genf geflogen und dann hat Neil Reimer gefragt, ob ich dann am Montag zum Investment Committee dazu kommen würde. Und dann war das Pitch Deck am Donnerstag halt noch nicht fertig. Und dann sind wir mit so einem halbgaren Pitch Deck dann in das Investment Committee reingegangen und das ist gut gegangen. Das heißt, beim ersten Mal, Pitch Deck war nicht vor der Präsentation oder vor dem Treffen da. Sondern danach, aber danach haben wir es natürlich so gemacht. Also das heißt, es gab eine Pitch-Deck immer, wir hatten so Ziel-VCs oder Investoren, die wir cool fanden, und auf die sind wir zugegangen und dann manche von denen haben dazu gesagt.
Was für Unterschiede habt ihr da so festgestellt zwischen Investoren, möglicherweise auch internationalen oder nur auf Deutschland bezogene Investoren? Was man ja häufig so denkt, ist, in den USA reichen 10 Seiten PowerPoint und hier in Deutschland braucht man 200 Seiten Businessplan. Stimmt das so? Hat das für euch auch so funktioniert? Oder?
Das stimmt nicht unbedingt. Also wir haben auch tatsächlich in UK auch Investoren gefunden, die auf Excel-Ebene irgendwie Zelle M37 dann die Annahmen durchgehen wollten. Es gibt genauso Investoren in Deutschland, die sagen, irgendwie glaube an die Idee, an das Team. Viel mehr gibt es am Anfang nicht. Irgendwie let's go. Wir haben auch beispielsweise B2B in unserem Investorenkreis, mit denen wir super zurechtkommen und auch tatsächlich auch Freunde mittlerweile geworden sind. Also das heißt, dieses Vorurteil gibt es nicht wirklich in Realität. Was es allerdings gibt, ist, dass, ich würde so ausdrücken, ein guter Ruf muss erarbeitet werden. Also wenn man VCs hat mit einem guten Ruf, das hat schon seinen Grund, weil die dann historisch eben gründerfreundlich sind, historisch keine komischen Konstrukte machen, nicht zu hektisch werden in kritischen Situationen. Und da sieht man schon im Nachhinein, dass wir haben in 2 Runden tatsächlich Trade-off gemacht, höhere Valuation gegen bessere Namen. Und wir sind zum besseren Namen gekommen. Man weiß natürlich nicht, wie das Alternativszenario wäre. Aber das, was wir wahrnehmen, ist natürlich auch, der bessere Name muss erarbeitet werden. Und das sind auch qualitativ sehr gute Leute, ja. Das heißt, Index hat einen guten Namen, hat auch einen Grund darin, dass sie sich auch tatsächlich bislang immer sehr, sehr gut verhalten haben und auch den Namen sich erarbeitet haben.
Wie schafft ihr die Balance, nicht zu viel Anteile früh abgeben zu müssen, wenn ihr Geld einsammelt?
Ich glaube, wir haben die Balance nicht geschafft. Also wir haben zwar signifikant Anteile, tatsächlich sowohl das Gründerteam wie auch die Mitarbeiter. Wir haben ein sehr breites ESOP-Programm. Allerdings ist das so, dass wir zum einen qua diese Deutschland-Kultur und sehr konservativer Grundeinstellung immer zu viel und zu früh gesammelt haben. Also wir waren tatsächlich fast in allen Zeiten hatten wir nach dem initialen Start hatten wir ein Jahr Cash noch auf dem Konto, als wir schon die Folgerunde eingesammelt hatten. Zum anderen hat es natürlich die Erklärung da drin, weil wir mit sehr vielen Banken arbeiten. Das heißt, für die ist es zum Teil eine Auslagerung. Die wollen auch die Sicherheit haben, dass das Geschäftsmodell jetzt nicht kurz vor der Wand ist und man sich Gedanken machen muss. Also das heißt, sowohl unsere innere Ausstellung wie das Geschäftsmodell führen dazu, dass wir eigentlich zu früh zu viel raisen. Und das weiterhin tun. Genau, deshalb. Aber das kommt nicht ohne Abgabe von Anteilen.
Geld einsammeln ist immer ein großes Thema für Startups. Das andere, was ein bisschen später kommt, ihr jetzt macht, ist international expandieren. Wenn ich jetzt vorhabe, ich habe das Gefühl, das klappt ganz gut hier zu Hause. Wie geht man an eine internationale Expansion in der EU? Okay, kann ich mir das vorstellen, wenn es jetzt außerhalb geht? Zum Beispiel jetzt, wenn ihr in die USA geht, wie gehe ich sowas eigentlich an? So. Wie würdest du da die groben Schritte?
Alles fängt an mit einem guten Team. Also das heißt, bevor man startet, muss man tatsächlich sich ums Recruiting kümmern, sich den Markt anschauen. Die USA ist auch tatsächlich sehr viel anders als Europa. Also Europa ist zwar alles nicht wirklich ein Binnenmarkt und nur halbwegs harmonisiert, aber man kann die Realitäten sich zusammenreimen. Auch Euro bringt es ja zur Folge, dass wir im Zahlungsverkehr eine Vereinheitlichung haben und SEPA-Zahlungen in allen Ländern funktionieren in der Eurozone. Das heißt, da gibt es sowohl von der Infrastruktur wie auch von der Produktstruktur halbwegs vergleichbare Zustände, aber nur halbwegs. Die USA ist wirklich anders, sowohl was die Produkte angeht, wie auch die Infrastruktur im Hintergrund, Zahlungsverkehr, Scheckeinzahlungen, also relativ vieles. Das Vorgehen deshalb in Europa und in den USA ist tatsächlich unterschiedlich. Also in den USA haben wir schon die ersten Einstellungen gemacht. Wir haben einen sehr, sehr guten CEO von unserem US-Geschäft an Bord. Aber da diskutieren wir tatsächlich daneben, dass wir schon die Partner ansprechen und mit dazu nehmen, wie das genaue Geschäftsmodell aussieht, weil das muss überarbeitet werden. Also das heißt, 1:1, was wir hier in Europa haben, funktioniert in den USA so nicht. In Europa sind eher andere Fragen. Also beispielsweise, welche von unseren Produkten sind überhaupt am Markt relevant? Manche Märkte gibt es, die sind eher tagesgeldlastig, manche Märkte gibt es, die sind so genauso festgeldlastig wie Deutschland. Wie digital ist der Markt? Spielen Affiliates eine Rolle oder nicht? Was ist die übliche Kundenidentifikationsmethode? Weil natürlich die Postfilialen sind im Ausland rarer gesät als in Deutschland. Und auch in Deutschland gehen Menschen nicht gerne in die Post. Das heißt, wie macht man die Kundenidentifikation? Was würde der Kunde erwarten bei der Geschwindigkeit der Transaktionsbearbeitung? Und so weiter und so fort. Will der Kunde beispielsweise, was wir in Spanien viel machen, auch mit dem Login-Daten seine Hausbank sich einloggen bei uns im Online-Banking. Das sind sehr viele Features, sehr viele Details vom Geschäftsmodell, die dann abweichen können. Aber dafür ist die Infrastruktur, die wir nutzen, die gleiche. Tatsächlich auch das Online-Banking ist am Ende das Gleiche. Das ist customized, aber nicht grundsätzlich ausgetauscht. Und genau, das heißt, ja. Da können wir gegenseitig von den einzelnen Ländern profitieren.
Bist du dann auch häufiger in den internationalen Märkten vor Ort dann? Wie sehr teilst du dich da auf oder bist du dann doch meistens in Berlin?
Ich habe zwei Themen bei mir, auch natürlich mit Kollegen und nicht mehr alleine, aber die viel Reisen erfordern. Das eine ist tatsächlich Internationalisierung, vor allem europäische Länder. Um USA kümmert sich, um die USA kümmert sich eher Michael. Aber europäische Länder eher bei mir und dann das Thema Partnerbanken. Das heißt tatsächlich sowohl auf der Distributions- wie auch auf der Funding-Seite. Und das ist beides Reisetätigkeit. Das heißt, genau, ich bin jetzt Diesen Sonntag fliege ich nach Kalifornien und die Woche darauf bin ich in zwei Ländern im Ausland, darunter nach Madrid, dann geht's nach Paris weiter und so weiter. Also das heißt, das ist viel Reisetätigkeit bei mir.
Viel unterwegs. Thomas, du hast ein paar Mal jetzt schon betont, wie wichtig ein gutes Team ist. Sowohl für die Expansion in die USA, aber auch vor Ort, auch um Investoren zu überzeugen. Was macht denn ein gutes Team für dich aus?
So ein gutes Team hat mehrere Komponenten. Das eine ist, man holt die Leute nach Talent und Fähigkeit rein. Also das heißt, ein gutes Team sollte tatsächlich idealerweise Kombination von beidem mitbringen, wobei zum Teil akquirieren wir nicht aus dem Finanzbereich oder fachfremd, das heißt zumindest ein sehr gutes Talent sein. Das Zweite, was ein gutes Team ausmacht, ist Teamfähigkeit. Also wir gucken sehr stark nach der Dimension, wollen wir mit den Leuten zusammenarbeiten? Und also sehr einfache Frage, würde man gerne mit den Menschen ein Bier trinken gehen oder nicht? Ja, also fühlt man sich wohl und fühlt man sich so, dass da ein gewisses Grundvertrauen herrscht. Das Dritte ist, wir sind sehr wertegetrieben und wir wollen, dass wir tatsächlich gemeinsame Werte in der Firma haben. Also beispielsweise Kundenmehrwert ist für uns sehr wichtig. Also denken wir daran tatsächlich, was hat der Kunde davon? Innovationsfreundlichkeit, also tatsächlich nicht genauso bleiben, wie das Geschäft gemacht wurde seit Jahren, sondern auch zu iterieren und zu neue Sachen auszuprobieren. Das kombiniert mit, das Letzte ist Feedback in alle Richtungen. Also wir geben gerne Feedback, wir nehmen gerne Feedback auf. Also bei uns läuft jetzt gerade die jährliche Runde von 360-Grad-Feedback. Wir hatten Mid-Year-Reviews durch, kommen Year-Interviews auch relativ bald. Das heißt, Transparenz für Mitarbeiter und auch für Führungskräfte, wie werden die wahrgenommen? Was ist die Entwicklung? Am Ende haben wir nur ein Ziel. Wir haben es lange überlegt, was eigentlich unsere Value Proposition gegenüber Mitarbeitern. Wir leben in einem Zeitalter, wo alles transparent ist und wo Möglichkeiten sehr vielfältig sind. Man kann reisen, man kann Geld im Ausland anlegen, man kann ab 50 Euro Sparplan zu günstigen Kosten bei ETFs und Indexfonds mitmachen und jeder Mitarbeiter kann wechseln. Also vor allem in dem Konjunkturumfeld haben diese vielfältigen Möglichkeiten. Was können wir machen? Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn die Leute gehen, dass die viel, viel besser sind, als wenn die dazukommen. Und dann schauen sie auch stolz auf ihre Zeit zurück und sagen, wow, da habe ich was gelernt, da habe ich coole Leute kennengelernt, da habe ich eine gute Erfahrung gemacht, da habe ich ein super Produkt gestartet. Das heißt, mit Stolz das Schiff verlassen, in welche Richtung auch immer. Und das ist auch unser einziges Ziel. Also die Leute sollen nach Raisin sich besser fühlen als vor Raisin, qualifizierter sein, happier sein und gut auf die Zeit zurückblicken.
Wie schwierig ist es für euch, gute Leute zu finden? Also Stichwort Fachkräftemangel. Man ist ja in München was schwieriger, Talent zu finden. Aber auch hier ist es ein Ding für euch, ist es schwierig? Man liest ja immer wieder, wir haben zu wenig Fachkräfte. Wie siehst du das?
Ja, es ist nicht einfach. Wir haben ein sehr internationales Team. Also beispielsweise in technischen Bereichen sind die, also bei weitem die Mehrheit sind nicht deutschsprachige Kollegen, auch die wir tatsächlich als erste dann aus dem Ausland hierher geholt haben. Wir haben eine sehr große Gruppe von Brasilianern beispielsweise und auch alle möglichen anderen Länder, also von Osteuropa, also quasi meine Region in Anführungszeichen, bis nach Afrika und Indien. Also das heißt, wir sourcen unsere Talents weltweit. Und wir finden es auch gut, weil wir müssen als sowohl Firma wie auch als Standort attraktiv sein für die Leute. Wir haben beispielsweise unseren CPO, das ist ein US-Amerikaner, der in UK gearbeitet hat. Und als letzte Station haben wir den aus Budapest geholt. Hat bei Prezi als CPO und CTO gearbeitet. Wir müssen in der Lage sein, solche Leute zu holen nach Berlin. Und wir fühlen uns da selber in der Pflicht. Also wenn wir das Unternehmen nicht gut genug verkaufen und wenn wir nicht Argumente für die haben und nicht kompetitiv bezahlen und kein gutes ESO-Programm haben, kommt natürlich keiner. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Also deshalb Wir finden es gut, international zu rekrutieren, und wir finden es auch gut, dass man sich die Messlatte setzt, dann auch das zu können.
Inwiefern spielt es dann eine Rolle, dass, wenn man jemanden herrekrutieren will, auch aus dem Ausland, dass man in Berlin sitzt? Das hast du der Erfahrungswerte. Ist es einfacher, Leute nach Berlin zu ziehen, als vielleicht auch nach München oder vielleicht auch ins
Ruhrgebiet? Also meine Perzeption ist ja, bei weitem. Also auf jeden Fall einfacher als zum Beispiel nach Frankfurt. Und zwar aus mehreren Gründen. Also Berlin als Stadt ist, übt weiterhin eine sehr starke Anziehung aus. Englisch ist, wird in Straßen gesprochen, was manche Minister in Deutschland ja eher blöd finden, aber für die Anziehungskraft dann schon positiv ist. Was gut ist, ist, dass tatsächlich hier eine Startup-Kultur oder eine Ökosystem entstanden ist. Das heißt, Leute haben auch andere Optionen. Also es ist dann natürlich nicht so, dass die bis zur Verrentung bei uns bleiben, sondern die bekommen Anrufe, die bekommen Angebote, und das ist auch natürlich auch für die attraktiv, dass es dann nicht nur eine Option in der Stadt gibt, sondern viele andere. Also deshalb ist, glaube ich, als Standort ist Berlin sehr gut. Was natürlich, gibt es auch Nachteile, sei es jetzt der Flughafen, die Erreichbarkeit und alles andere, was wir so in Berlin so ein bisschen halbwegs gut machen, S-Bahn-Netz und alles Mögliche und die Mieten. Aber gut.
Das stimmt. Zuletzt, jetzt hast du uns ja recht viele Hinweise gegeben, wie man zum Beispiel, worauf man achten sollte bei einem Pitch Deck, wie ihr Investoren an Land zieht. Gibt es Lektionen, die du gerne gehabt hättest, als du gegründet hast, oder auch vielleicht eine Lektion, auf die du gerne verzichtet hättest, die du auf harte Weise lernen musstest als Gründer?
Ja, also mit Sicherheit. Ich glaube, dass eine ist, man ist in der frühen Phase, weil natürlich man ist ja auf die Erfolge angewiesen, zum Teil zu ungeduldig und zum Teil zu schnell. Also wir haben mit Sicherheit Features released früher, die halb fertig waren oder wo wir uns heute eher so in die Augen gucken würden und sagen würden, jetzt vielleicht noch zwei Sprints und dann was mal richtig machen. Und das fällt alles natürlich irgendwo mal auf die Füße. Also das ist für den Kunden minimal sichtbar und hoffentlich merkt das keiner, aber das ist eine Legacy, die wir uns dann selber schaffen, die dann später viel Zeit in Anspruch nimmt. Das zweite ist, man soll mehr an sich selber glauben. Es gibt ja nur zwei Optionen, also man wird erfolgreich oder man scheitert. Wenn man erfolgreich wird, spielt es überhaupt keine Rolle, ob man einen teuren Mitarbeiter für irgendwie 10.000, 20.000 Euro mehr Gehalt im Jahr holt oder einen günstigeren, wo man sich nicht so sicher ist. Also das heißt ja, recruit ahead of the curve, ja, also tatsächlich so rekrutieren, wie man in einem Jahr stehen will und nicht so, wie man vor 6 Monaten alles erledigt hat. Und das gehört viel Vertrauen in sich selbst und das Geschäftsmodell. Wenn man es aber nicht hat, dann ist das ja ohnehin egal, ob man jetzt ein bisschen mehr zu viel ausgegeben hat oder nicht. Wenn man jemand das mir öfters angetrichtet hätte und gesagt hätte, jetzt irgendwie bisschen lieber mehr Geld ausgeben und bisschen fertigere Produkte releasen und mehr Zeit darauf zu verbringen, das hätte geholfen.
Lass uns noch ein bisschen den Blick weiten und grundsätzlich so über das Bezahlen und Finanzsystem sprechen, wie das vielleicht auch in Zukunft aussehen kann. Es gibt mittlerweile natürlich neben dem normalen Geld, sage ich mal, auch Alternativen, sei es Kryptowährung oder was jetzt durch Facebook kürzlich mit Libra bekannt geworden ist. Habt ihr das auf dem Blick? Ist das irgendwas, was euch auch betreffen könnte mittelfristig? Wie würdest du das sehen? Ist das Bezahlen von heute in 10 Jahren auch noch so, oder haben wir dann eigentlich mehrere Optionen?
Also Bezahlen heute hoffentlich in Deutschland nicht in 10 Jahren so, weil so viel Cash, wie man tragen muss, da muss man ganz viele Hosen mit dicken Hosentaschen, tiefen Hosentaschen kaufen. Also soll digitaler und einfacher werden. Und bargeldlos hoffentlich. Glauben wir jetzt an eine Revolution, dass alle Weltwährungen durch Digitalwährungen ausgetauscht werden? Ich glaube immer noch, dass Blockchain eine Technologie ist, die ihren Use Case sucht und noch nicht gefunden hat. Ich glaube, Bitcoin oder sonstige Digitalwährungen sind es nicht, weil die mehrere Eigenschaften einer funktionierenden Währung nicht haben, also Stabilität im Wert, Akzeptanz dass die Use Cases vielleicht anders liegen, aber also unklar waren. Das kann natürlich ein Use Case im Bereich Geldwäsche liegen oder vielleicht gibt es andere Use Cases, aber Zahlungsverkehr für jedermann, für jeden Tag ist das nicht. Libra ist ja auch ein unterschiedlicher Ansatz, und zwar der basiert ja eben auf die Beständigkeit und darauf, dass das auf einem Basket von existierenden Währungen basiert und Umtauschbarkeit jederzeit gegeben ist und eben die Stabilität im Wert gegeben ist, was für viele Leute, die in Entwicklungsländern leben, dann auch ein wichtiges Kriterium ist, dass sie nicht gegen Hyperinflation arbeiten müssen und Geld ständig in Ware tauschen müssen. Also das heißt, das ist ein anderer Use Case, der sehr viel näher bei einer normalen Währung liegt. Wird sich, und Libra hat auch mit der Zentralität eigentlich minimal zu tun. Das heißt, Blockchain spielt da außer im Namen kaum eine Rolle. Also das heißt, das ist halt schon eher heutige Welt, die Erreichbarkeit ist Frage gelöst, weil es natürlich viele Nutzer hat, und das heißt, das ist dann einfacher, das als Bezahlmittel zu nutzen, als über Kontoanmeldung und dann abgeleitete Anmeldung bei PayPal und Co. Wird sich das durchsetzen und ist das die Zukunft? Das kann sehr gut sein. Also das wahrscheinlich ist der Use Case sogar da am stärksten gegeben, ich glaube, dass die Regulatorik da nicht einfach zu lösen sein wird. Das wissen auch wahrscheinlich die Betreiber. Deshalb, das sind auch Realisten und erfahrene Leute aus dem Finanzbereich involviert. Ich glaube, die Chancen, dass es ein großer Erfolg wird, sind groß. Die Frage ist, ob tatsächlich die Zentralbanken und die Aufsicht das zulassen wollen unter gewissen Einschränkungen oder nicht. Das ist natürlich schwer zu beantworten.
Ist es für euch denkbar, nicht nur in so klassische Anlagekategorien wie Festgeld und Tagesgeld reinzugehen, sondern auch solche Alternativwährungen, sei es Kryptowährungen, irgendwie in ein Portfolio mit aufzunehmen? Oder ist das bisher zu viel Spekulation?
Also was ist unsere Sicht darauf oder unser Blick? Wir wollen Anlagemöglichkeiten anbieten, die für 80-90% der Anleger Sinn machen. Und 80-90% der Anleger wollen keine Verluste oder Gewinne haben, die nicht vorhersehbar sind. Das heißt, Kapitalmarktschwankungen kann man historisch ableiten, man kann die auf eine Fristigkeit drauflegen und sagen, was ist der erwartete oder der maximale Verlust oder Maximum Drawdown. Bei Anlageklassen, die kein intrinsisches Angebot und keine intrinsische Nachfrage haben, ist sehr schwierig. Schon bei Gold fängt die Frage an, was ist eigentlich der echte Wert der Ware, und dann ist es natürlich bei Cryptocurrencies noch schwieriger zu beantworten. Auch das, was wir anbieten, ist bislang im Kapitalmarktbereich sehr breit diversifiziert. Das heißt, wir scheuen uns davor, den Kunden tatsächlich einzelne Anlagen, einzelne Stocks oder Ähnliches anzubieten, weil wir glauben, dass für Leute, die unerfahren sind und auch keine Lust eigentlich, sich mit dem Thema zu beschäftigen haben, eine komplett falsche Anlage ist. Eben nicht diversifiziert, nicht langfristig angelegt. Das Risiko ist relativ hoch. Deshalb sind das die Themen, die uns weniger interessieren. Also wir wollen tatsächlich einfache, transparente Anlagemöglichkeit für die Mehrheit und das möglichst günstigen Zugang oder kostenlos erreichen. Und da spielen eher andere Produkte eine Rolle.
Heutzutage sind Banken immer noch die dominierenden Player im Finanzsystem. Trotzdem arbeiten sie natürlich auch viel mit Tech-Startups zusammen. Es gibt auch immer mehr Fintechs und das ganze Ökosystem wächst. Wie siehst du da das Verhältnis? Wird das Pendel noch stärker in den Fintech-Bereich gehen künftig? Werden sich Banken da weiter transformieren? Ihr als Tech-Startup seid natürlich da stark involviert, aber so diese klassische Bank, wird die so immer weiter existieren? Wie wird sich das Verhältnis da ausspielen? Was meinst du?
Ich glaube, es verändert sich im Moment sehr viel. Zwar nicht sehr schnell, aber sehr breit. Also das heißt, ich glaube, fast jede Bank überlegt sich, wie ist ihr Geschäftsmodell in 10, 15, 20 Jahren. Alle realisieren, dass viele Sachen zu dem jetzigen Kostenniveau nicht zu bewältigen sind, weil die Zahlungsbereitschaft zurückgeht, weil es Alternativen gibt, die rein digital angeboten werden und viel günstiger aus der Kundensicht sind. Das heißt, vieles ist im Umbruch. Natürlich gibt es also schnelle Ansätze oder Plattformansätze wie unser Ansatz, die aus der Bankensicht interessant sind, weil die ähnlich wie Amazon eben von einem reinen Warenlieferanten zu einem Interface zum Kunden werden. Und natürlich wollen die Banken daraus lernen. Ein paar versuchen zu kopieren. In der Regel sind Banken sehr langsam. Also was sowohl die Entscheidungsfindung wie auch Risikobereitschaft, wie auch Aufbau neuer Geschäftsmodelle angeht. Also das heißt, da ist viel, also da wird viel gedacht, da wird etwas weniger entschieden als gedacht und noch etwas weniger realisiert als entschieden wurde. Also das heißt, diese Funnel von Nachdenken zu Realität verändern, der funktioniert noch nicht so gut. Und ich glaube, dass es sowohl für die Banken wie auch insgesamt für die Volkswirtschaft besser, wenn dieser Übertragungsmechanismus schneller funktioniert. Dazu sind die Fintechs auch da, dazu ist der Wettbewerbsdruck da und dazu sind auch die Kunden da, die ihr Verhalten ändern.
Super, Thomas. Wir kommen zum Ende, haben aber vorher noch drei kurze Fragen persönlicherer Natur an dich. Wenn du bereit bist, schieße ich mit der ersten los.
Danke.
Super. Nummer eins, welchem Twitter-Kanal sollte man unbedingt folgen?
Oh, also ich bin auf Twitter und ich bin politisch interessiert und mein Lieblings-Twitter-Kanal ist Darth Putin, weil er sehr beißend und sehr gut eigentlich einen der Machthaber beschreibt und dem satirisch, glaube ich, satirisch begegnet. Aber ich glaube, das ist nicht für jedermann und sehr.
Klingt aber spannend, kommt bei mir auf jeden Fall auf die Liste. Zweite Frage, welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
Bei mir auf dem Nachttisch liegt ein Buch, was History of the World Along the Silk Road, glaube ich, heißt. Ich lese gerne Geschichtsbücher und ganz viele davon. Und das ist so das Neueste, was versucht, die Geschichte der Welt nicht aus der westlichen Sicht aufbereiten, sondern tatsächlich sehr viel aus der Orient-Sicht, was sich dort zugetragen hat und wie sowohl Entstehung der Religion, sei es jetzt Entstehung der Landwirtschaft und alles, was ja dort sich zugetragen hat, wie die Geschichte sich von dort beeinflusst wurde und verbreitet wurde.
Und die dritte Frage, jetzt hast du vorhin ja erzählt, du bist im nächsten Jahr in drei Ländern unterwegs, du hast hier wahrscheinlich eine Menge zu tun, aber was machst du, um mal komplett abzuschalten? Was ist dann dein Geheimrezept?
Also, ich mache sehr gerne, aber nicht genug. Ich bin ein passionierter Tischfußballspieler, zwar nicht mehr gut, aber trotzdem gerne. Und dabei kann ich vollkommen abschalten. Also das macht mir Spaß. Sonst mache ich auch letzte Zeit gerne Sport. Also ich bin letztes Jahr, also im vergangenen Jahr 40 geworden und dann haben mir meine besten Freunde ein paar Personal Trainer Stunden geschenkt. Und das hat mir so einen dezenten Hinweis gegeben, dass man vielleicht doch mal was tun sollte. Und seitdem mache ich das auch, denn das macht auch tatsächlich Spaß. Und sonst reise ich gerne mit der Familie und verbringe mit der Familie Zeit. Genau, das füllt mich dann aus.
Super, vielen, vielen Dank an dich. Damit sind wir am Ende vom Podcast angekommen. Wir stellen euch nochmal die Infos zur Folge, nochmal in den Shownotes zur Verfügung und auf www.bitkom.org/podcast. Und damit bleibt uns zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal und danke an dich, Thomas.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.